Wir haben Susanne Daubner heute hier scheinbar, also ihren Sohn. Mike kriegt sich hier nicht mehr ein. Ich weiß gar nicht, ob wir die Podcast-Folge heute hier wirklich gut überstehen, aber nur weil ich irgendwie meine Kopfhörer hinten reingesteckt habe, in den Klinkeneingang, ist Mike außer sich. Ich glaube, wir brauchen gleich noch so ein bisschen Intro, damit er überhaupt klarkommt. Heute reden wir über Verkehrsunfälle und viele Fragen, die sich aus allem ergeben, was jetzt in den letzten Folgen passiert ist und wahrscheinlich auch gerade eben. Also bis gleich im Intro, beziehungsweise nach dem Intro.
Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammys Blind.
Wow.
Ja, du hast auf jeden Fall Potenzial für die Tagesschau jetzt. Mike, was ist los? Das
ist Situation,
aus dem Konzept.
Situationskomik. Es ist immer das Beste. Ja, es geht ja um Verkehrsunfälle und das war immer so, Verkehrsunfall, ja, also die größte Gefahr bei Verkehrsunfällen ist ja immer die Schwangerschaft. Okay.
Schreib das mal auf.
Es soll heute um die echten Verkehrsunfälle gehen, die auf den Straßen passieren. Und
mit allen möglichen Verkehrsmitteln.
Mit allen möglichen Verkehrsmitteln und vor allem dieses neu gehypte E-Scooter-Ding. Ich bin kein Freund davon, ich sag das mal ganz offen vorne
raus. Ich liebe sie. Also von daher haben wir schon mal ganz zwei Parteien. Ich finde sie ja ganz gut. Allerdings, auch ich habe schon E-Scooter-Unfälle mitbekommen und dachte so, ach Mensch Leute, also wenn ihr sie schon benutzt, dann seid doch wenigstens vorsichtig, genauso wie auf dem Fahrrad.
Ich glaube, das ist es. Ne? Also selber bin ich damit schon ab und zu gefahren. Aber ja, auch wir kommen auf diese Unfälle hin und dann denkst du dir, boah, nein, da fährt man nicht so zweit drauf. Nein, man nutzt bitte die Straße, die ein bisschen befestigter ist als die sehr, sagen wir mal, doch dezent maroden Gehwege, die wir teilweise hier in der Umgebung haben. Ja. Und ja, deswegen bin ich kein Freund von diesen E-Scootern an sich, weil ich die dann schlussendlich doch gefährlich finde.
Ja, ich lehne mich jetzt aber ein bisschen zurück. Du kannst ja alleine machen, weil ich habe ja jetzt offiziell Rettungsdiensturlaub. Ich bin ja quasi... raus.
Ihr müsstet ihn sehen, angestrahlt von der roten Sonne mit Sonnenbrille. Im Kopf hat er schon das Rauschen wahrscheinlich des Meeres.
Nur noch so ein Holy Cocktail jetzt. Ne?
Jetzt so ein Cocktail?
Oh ja.
Pina Colada könnte ich anbieten.
Das wäre ganz toll. Machst du mir einen? Shakest du mir einen?
Ich würde dir einen shaken.
Ich trinke währenddessen aber nochmal so ein kleines, kühles, nicht gelabeltes Getränk und danach gibst du mir bitte noch so ein Holy, weil das jetzt fehlt noch ein Pool hier im Studio,
jetzt,
oder?
Jetzt fehlt der Pool. Und nein, das ist kein Bier, was er da trinkt. Nein, dafür lege ich meine Hand ins Feuer.
Absolut.
Und selbst wenn, er hätte Urlaub.
Dennoch, ne? Wir stehen auch ohne Alkohol da. Nee, das ist immer ganz toll und ich finde es auch immer schön, dass so viele uns immer noch unterstützen und für die Teddys vor allen Dingen auch bei Holy mit einkaufen, denn unsere tröste Teddys, werden schon einige Kinder jetzt im Rettungswagen auch ein bisschen beiseite stehen, denn ihr seid wirklich bombastisch. Ihr habt viel schon gekauft bei Holy und dementsprechend spenden wir natürlich auch einiges schon die tröste Teddys. Bis Ende August geht die Auktion noch. Nicht die Auktion, sondern die Aktion. Und da könnt ihr auf jeden Fall immer noch fleißig reingehen. Einfach den Code RETTERVIEW eingeben, bekommt ihr 10% gespart. Oder RETTERVIEW 5 mit dem Starterpaket. Da gibst du auch nochmal 5 Euro obendrauf als Rabatt. Ist immer gar nicht so schlecht. Und es kommen neue Geschmackssorten. Darüber dürfen wir aber noch nicht reden. Es wird diesmal auch kein Energy sein.
Ja,
sondern nochmal was anderes. Und ich glaube, da freut sich meine bessere Hälfte auch, weil sie liebt zwar auch die Energies und ganz gewisse Wassermelone oder sowas ähnliches, aber so ein Eistee wäre doch mal gar nicht so schlecht wieder. Ne?
Ja, habe ich hier übrigens gerade drin.
Ja, sehr gut, auf jeden Fall. Also, trinken, was Gutes tun und uns unterstützen. Vielen Dank euch. Mike, du hast ja auch schon einiges recherchiert, denn wir haben wieder viele, viele E-Mails bekommen.
Ja, und vorweg möchte ich einmal sagen, wir haben es endlich geschafft, die uns auf Social Media folgen, unsere Website ist endlich wieder online.
Ja.
Und auch so ein bisschen im überarbeiteten Design.
Hast du nicht erwartet, oder?
Habe ich, doch, ich erwarte, also ich halte große Stücke auf dich.
Ja.
Und bin auch ehrlicherweise beeindruckt von deinen Fähigkeiten. Und das meine ich jetzt nicht, dass ich dir das nicht zugetraut hätte, sondern ich meine das absolut voll und das ist krass, was du da drauf hast. Das sieht geil aus.
Ja, jetzt hör auf mit den Belobigungen.
Ja. Und viel einfacher ist es einfach auch über die Website uns zu kontaktieren. Und das macht das gerne weiter. Es macht so viel Spaß, eure Mail zu lesen. Und wir haben uns ein paar rausgesucht. Also ich habe mir ein paar rausgesucht und dachte, jupp, die möchte ich einfach gerne mal mit reinbringen. Und da hat der Gabriel uns einfach mal geschrieben oder gefragt, was sind aus unserer Sicht oder auch aus unserer Erfahrung heraus die kompliziertesten Einsätze? Also er redet gar nicht von emotionalen Einsätzen oder technisch schwere, sondern was sind so richtig komplizierte Einsätze?
Ja, also was mich auch herausfordert, sind immer noch Einsätze mit multimorbiden Patienten, also Patienten, die wirklich sehr, sehr viele Vorerkrankungen haben, wo auch viele Medikamente mitspielen, die ja in den Wechselwirkungen dann durchaus mal arbeiten können, wo man dann doch differenzieren muss, kann ich jetzt hier noch eines meiner Notfallmedikamente obendrauf geben? Vor allen Dingen weiß ich aber auch dann, dass ich bereiter sein muss für Komplikationen, für Nebenwirkungen, möglicherweise für Wechselwirkungen. Und auf die muss ich eingehen. Deswegen ist so ein engmaschiges Monitoring auf jeden Fall immer Standard. Das ist so eins meiner internistischen Herausforderungen. Ja, und traumatologisch, naja, du, alles, was stark blutet, alles, was mit in Polytrauma endet, wo du immer mit Überraschungen rechnen kannst und auch vor allen Dingen Verkehrsunfälle, wo man ja viele auch Organschäden, Blutungen, Innere haben kann, die erst später passieren, beziehungsweise vielleicht noch durch Adrenalin oder ähnliches dann verhindert werden oder nicht erst aufkommen, weil Adrenalin, Vasokonstriktor und so weiter, dafür sorgen, dass der Blutdruck auch erstmal oben bleibt. Also quasi nichts verrät, dass da noch mehr sein kann.
Richtig. Bin ich voll und ganz bei dir, gerade bei der internistischen Sache. Ich habe, weil wir es gerade erlebt haben, als wir zusammen auf einmal bei einem Verkehrsunfall waren, finde ich es ultra kompliziert, wenn man sich noch quasi als Rettungsdienst um Nebendinge kümmern muss. Und da war zum Beispiel der Hund. Die Kollegen sind den Hund nicht losgeworden. Das heißt, der Hund war, da war ein Hund mit dem Auto.
Ja.
Und die Verunfallten waren zum Glück nicht schwer verletzt. Das heißt, sie hat natürlich auch ein bisschen diesen Zeitpuffer. Und dann heißt es, wo kriegen wir den Hund unter? Und es hat sich irgendwie so richtig mal wieder keiner zuständig gefühlt. Polizei, weiß ich nicht. Es ist auch nicht primär deren Job. Und dann war einfach auch das Glück, dass zum Glück dann eben noch das Tierheim gesagt hat, ja, wir kommen vorbei, wir kümmern uns. Aber auch das dauert. Die haben keine Sonderrechte. Die müssen auch über nach Reihe und Co. fahren. Und dafür geht eine Menge Zeit. Da war es jetzt netterweise einfach, weil der erste Anruf anscheinend direkt geklappt hat. Mhm. Aber wie will man es sonst machen? Also ich bin jetzt auch ein absoluter Tierfreund und würde jetzt auch nie im Leben ein Tier draußen irgendwo an der Straße anbinden, damit ich den Patienten wegbringen kann. Also ich würde mir sogar überlegen, im Worst Case den einfach wirklich mit ins Auto zu nehmen und wir denken uns dann mal was aus.
Ja. Ich glaube, das noch nicht komplizierter, aber mal ein bisschen aufwendigere sind Kinderunfälle, weil man da einfach, oder Notfälle, weil man da auch einfach mal ein bisschen rechnen muss, nachschauen muss und sowas, sich anstrengen muss, da auch das Kind eingehen. Das kann sich ja nicht so ausdrücken wie ein Erwachsener. Und selbst Erwachsene sind da manchmal, nicht so ausdrucksfreudig, was ihre Symptome angeht. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Ding, wo man sagt,
Also es ist immer so, das, was immer so nebenbei einfach läuft, ne? Also Tiere noch dazu oder auch so der Klassiker ist, wer kümmert sich jetzt zum Beispiel um die Wohnung oder wo können wir jetzt auch einen Schlüssel abgeben, weil der Patient den nicht mitnehmen möchte und der muss sich da noch um Katze und Kugel gekümmert werden und das sind alles so mal Nebenaufgaben, die man dann irgendwie noch hat.
Wo die Leute auch erwarten, dass wir immer eine Lösung parat haben.
Genau, aus dem FF.
Ist aber nicht so, nicht immer.
Ich glaube, das ist eine Marktlücke.
Ich wollte gerade sagen, einfach so ein Hausservice für den Rettungsdienst.
Nein, Notservice
quasi. Ich glaube aber, die Erfahrung macht erfinderisch, also dass man dann auch irgendwann für gewisse Sachen einfach immer was parat hat. Ne? Sei es der Nachbar, die Freundin, man gibt es mit der Schwester mit oder wir nehmen halt einfach Wertgegenstände auch mit. Ne? Schlüssel oder ähnliches.
Also ich habe das einmal erlebt, dass jemand eine sehr, 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 sehr große, also wirklich sehr, sehr, sehr große Menge Bargeld dabei hatte. Da rede ich wirklich von einem unteren sechsstelligen Bereich in Bar.
Wie bitte?
Ja, und auch die habe ich nur zufällig entdeckt, weil der Patient sagte, in der und der Schublade sei der Medikamentenplan. Ich habe die falsche aufgemacht und das war beeindruckend viel Geld. Und da habe ich auch gleich gesagt, so auf keinen Fall lassen wir das hier. Weil da allein
Investmentplan noch aufmachen für ihn.
Allein lebend. Wir haben das wirklich so geregelt. Ich habe die Polizei angerufen und gesagt, wir machen jetzt Folgendes. Wir zählen das hier mal schnell durch. Ich übermittel euch das Gespräch wird aufgezeichnet, wir nehmen das mit und dann gibt es in den Kliniken immer Leute, die für genau solche Dinge Sicherungsverwahrungen machen. Das kann man alles machen und dann übergibt man das mit Protokoll, ich protokolliere das auch nochmal, aber es war halt echt sehr viel Geld und das lasse ich dann einfach ungern in einer Wohnung, wo man sonst alleine lebt.
Haben wir zum Beispiel im Rettungswagen auch, da gibt es extra so ein Übergabeprotokoll neben dem Protokoll, man kann es natürlich auch so schon dokumentieren, dann ist es ja zumindest auch schon mal da und dann gibt es nochmal so ein Übergabeprotokoll, dass man gerade sowas, ne, den Goldbarren quasi dann mit so einem Protokoll übergibt, sich das gegen zeichnen lässt, damit das alles safe ist. Denn es gab schon Sachen, da wurde auch der Rettungsdienst schon bezichtigt, dass da ein Diebstahl gemacht wurde. Ne? Dass da 50 Euro aus der Tasche geklaut wurden. Ja, alles
und
mögliche.
Da war ich eigentlich insofern ganz glücklich. Der Patient war soweit orientiert, ansprechbar, hat das auch gut mitbekommen und dann haben wir das in seinem Beisein kurz durchgezählt und eigentlich noch nie erlebt. Ne?
Also manchmal schreibe ich auch auf, wenn wir Leute auf der Straße finden und die sagen, hey, gucken Sie mal im Portemonnaie und ich entdecke da Geld, schreibe immer den Geldbetrag mit auf. Also ich zähle das kurz durch, sage den Kollegen hier 62 Euro, schreibt das im Protokoll hin, Portemonnaie mit 62 Euro und etlichen anderen Sachen, fertig.
Bei mir wirst du zum Glück immer sehr wenig Bargeld finden, weil ich bin dem Bargeld eigentlich brauche ich nicht, aber mittlerweile habe ich wieder gemerkt, ich brauche es. Gibt immer so Läden, die nehmen keine Karte.
Ja, das manchmal braucht man es leider noch in Deutschland vor allen Dingen. Ne?
Ja, aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber danke für die Frage. Wir haben irre viele Nachrichten, vor allem ich habe sie bekommen. Und zwar ging das so ein bisschen, wir haben über Schmerzen geredet und Chris hat irgendwie den Geburtsschmerz mit einem Legostein in den Vergleich gesetzt und wow, da kamen Nachrichten zurück. Wie kann er es wagen? Und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir eine super schöne Nachricht bekommen, die sagt, ich hätte lieber noch 3 Kinder bekommen, als zum Beispiel eben eine Nierenkolik. Also da wurde die Nierenkolik mit einer Geburt so ein bisschen gleichgesetzt. Ich kann mich da jetzt nicht reinfühlen. Ich habe noch keine Kinder selbst geboren.
Du selbst nicht? Nee.
Also nee.
Gepresst und so?
Nee.
Okay.
Gibt irgendwann Platz
pro. Manchmal nehmen. Lässt das aber auch bei uns zu erahnen. Naja.
Ja, das ist eine andere Geschichte. Mhm. Ich fand den Vergleich doch spannend, weil ich kenne oder ich habe ja öfter oder du ja auch natürlich Nierenkolik-Patienten, die haben schon Probleme. Und zwar so richtig. Mhm. Das ist ja im schlussendlich wirklich so ein kleines Steinchen in dem Sinne, was da durch irgendeinen Kanal möchte. Mit anderen Worten, ein Golfball, der durch einen Strohhalm versucht zu gleiten.
Ist so.
Das ist nicht schön.
Und sehr schmerzhaft. Ja. Ich kann es vorstellen. Allerdings hat die Natur wohl auch etwas Nettes eingepackt für Schwangere, vor allem den Geburtsschmerz. Der wird wohl nachher auch so ein bisschen vergessen. Also,
ja.
Dass die Mutter sich gar nicht mehr so dran erinnern soll. Nichtsdestotrotz möchte ich nicht sagen, dass Schwangerschaften trotzdem vielleicht mehr wehtut als so ein Nierenstein. Aber ich möchte beides nicht haben. Also diesen Schmerz. Deswegen Chapeau an alle, die eine natürliche Geburt mitmachen, die da das Kind gebären und diesen Schmerz ertragen. Aber auch die den Nierenstein gebären, in Anführungsstrichen, also den ertragen müssen. Na, ich glaube, so Zahnschmerz, Nierensteinschmerz und der Schwangerschaft, Geburtsschmerz, das sind so die heftigsten Dinge, die man sich durchaus vorstellen kann. Gut, jetzt mit Bein absägen kenne ich mich nicht so aus. Ne? Habe ich jetzt auch noch nicht so oft erlebt. Nur Finger absägen und da selbst waren die Patienten relativ gefasst. Oft.
Ja. Aber du sagst ja, der Legostein macht das Gleiche.
Der Legostein ist, ich sag dir, 9 von 10.
Oder die obligatorische Bettkante, die nachts um 3 im Weg ist und den kleinen Zeh abknickt.
Ich bin absoluter Lego-Fan. Ich darf zu Hause kein Lego haben, leider. Also mein Kindheitstraum wurde zerstört, genauso wie Eisenbahn. Ja. Das ist einfach schade.
Willst du mal zu mir kommen, Lego
bauen? Ja, das ist immer toll. Ich bin sehr gespannt, wie die Reaktion drauf ist, wenn wir mal zusammen zu euch kommen und dann euer Lego-Paradies da entdeckt wird. Das ist schon toll. Ich möchte dann gleich spielen. Also, das ist schon herrlich. Nee, aber tut mir leid, ich möchte natürlich niemanden irgendwie zu nahe treten, der Schmerzen. Also Schmerzen werden auch von allen Menschen anders empfunden. Ne? Das muss man einfach sagen. Deswegen soll man im Rettungsdienst ja auch das Ganze immer ein bisschen ernst nehmen, wenn jemand sagt, dann 8 von 10 und naja, dann ist das vielleicht der Schmerz, den hat er noch nie so ertragen, wie für ihn vielleicht subjektiv eine 8.
Ja. Ne? Verstehe ich.
Oder eine 10 oder eine 12.
Auch eine E-Mail, die ich gelesen habe, kurz mal stocken musste, war auch schön vom Roland. Der hatte in der Autofahrt als Beifahrer eine vasovagale Synkope, also war bewusstlos kurzzeitig.
Gott sei Dank als Beifahrer.
Als Beifahrer, Gott sei Dank.
Ja.
Sonst hätte es natürlich auch mal direkt wieder in diese Folge reingepasst. Und der nächste Satz, der musste, hatte ich ein bisschen geschmunzelt. Wir hatten Glück, dass wir auf Höhe Bielefeld waren. Weiß ich jetzt nicht, ob das Glück ist, aber man konnte immerhin von der Autobahn abfahren. Genau, denn auf dem Parkplatz auf dem Rettungsdienst gewartet. Warum er uns geschrieben hat, das war jetzt das zweite Mal, dass er Patient war und er hat es nicht geschafft, sich zu bedanken bei den Kollegen vor Ort. Und möchte das jetzt einfach sagen, ich möchte das gerne nachholen und ich finde das total schön. Jetzt einfach so eine Mail so, hey, ich möchte nachholen, weil ich mich noch bedanken wollte. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die Kollegen aus Bielefeld das hier hören, aber falls dem so sei, liebe Grüße und nochmal ein dickes Danke vom Roland.
Ich wäre sehr erstaunt, wenn die Kollegen aus Bielefeld jetzt antworten, hey, wir waren das, Dankeschön, wir senden Grüße zurück. Dann sind wir schon fast wie ein Radio. Ja? Groß-Groß-Podcast, ja. Oma Erna grüßt ihre Enkelchen, hallo und so weiter. Wir nehmen natürlich immer Grüße an, also wenn ihr mal einen Notfall hattet und gerne eure Rettungskräfte grüßen möchtet. Ich möchte behaupten, dass einige Rettungskräfte in Deutschland uns auch hören und vielleicht auch eure Grüße oder eure Dankeswünsche gerne annehmen über uns.
Es gab noch viele weitere Mails, vor allem ganz viel mit First Responder System und Co. Wo es gut läuft, wo es gar nicht läuft, auf die gehen wir definitiv ein in den Fortsetzungen zur First Responder Geschichte. Also seid da bitte noch ein bisschen geduldig. Ja, ansonsten, was haben wir eigentlich noch so erlebt in der letzten Zeit? Ich habe ein paar Dienste geschoben. Mein letzter Dienst war sehr angenehm.
Ja, du hast einen gehabt jetzt auf dem NEF zusammen. Ja,
war schön.
Abends. Toll. War nicht so schlimm. Ich glaube, das Einsatzstichwort war irgendwas mit Bauchschmerzen und irgendwie doch Thoraxschmerzen.
Ja, genau.
Was war es jetzt? Bauch oder Thoraxschmerz oder beides?
Es war eine Es war eine gute Gesprächstherapie mit einer Nifedipin-Kapsel.
Okay, also der Blutdruck war
der Blutdruck war's,
das
genau.
Problem. Okay, gut, ja, ich verstehe. Nifedipin senkt den Blutdruck, ist ja immer ganz nett eigentlich, so
und
als Tropfen.
In diesem Einsatz, ich musste so lachen, das war so schön. Die Patientin guckte mich an und guckt mir immer tiefer in die Augen. Oh. Und ich dachte so, weiß ich jetzt nicht, was ist denn los? Denn Sie sind doch Herr Rauch, oder? Ich
dachte, oh Gott,
jetzt geht's los.
Oha.
Ja, Sie waren mal in Domeran bei einer anderen Hilfsorganisation, also beim ASB damals noch.
Mhm. Oh, ist das schon lange
das
her,
ist ja? Verdammt lange her, da war ich so 14 bis 16. Ja, ja, ich war nämlich immer unten beim Haus und ruf in der Zentrale und immer Sie waren immer mit dem Herrn Scher da. Yeah.
Ja,
Sie wissen schon, das ist 20 Jahre her. Ja, aber Ihr Gesicht, das habe ich mir eingeprägt. Oh. Und dann hat sie einen Satz gesagt, den hat sie netterweise noch halbwegs korrigiert. Ja, also das Gesicht ist mal noch das Gleiche. Nur, ich zitiere, viel älter.
Ja,
boah.
So eine Hackfresse vergisst man auch nicht. Es ist einfach so. Ich kenne das.
Viel älter. Danke
dafür. Viel. Hätten Sie nicht einfach dieses eine Wort weglassen können? Älter hätte schon gereicht.
Und dann haben wir uns ganz kurz auch ausgeteilt. Ach, witzig, das ist. Kommst du, bist in Rostock, wirst du gleich erkannt.
Herrlich, ja. Super spannend. Wir haben auch eine lange E-Mail bekommen, auf die wir nochmal, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon eingehen wollen oder uns erstmal so einen kurzen Rechtsbeistand. Also da stand sehr viel drin und ich bin super dankbar, dass du dich so stark damit beschäftigst. Es geht um den Bahnübergang. Den hatten wir vor 3 Folgen mal erwähnt. Mhm. Ich weiß es gar nicht. Da redeten wir darüber, ob man mit Blaulicht über den Bahnübergang darf oder nicht oder sollte oder nicht, besser gesagt. Und er hat das wirklich ganz massiv aufgedröselt. Sein Name war Christoph, glaube ich sogar.
Ja? Richtig.
Und Christoph hat dort natürlich einiges rausgepackt. Einerseits geht es darum, die Perspektive, reden wir jetzt von Straßenverkehrsordnung, reden wir jetzt von der Bahn, wie heißt das Gesetz?
Was hat er da gesagt? Eisenbahnbau- und Betriebsordnung.
Genau, ne? Die ja auch sagt, dass da keine Fahrzeuge kreuzen dürfen, wenn die Schranken und so, die Lichtsignalanlage oder sowas an ist, dann, also in die Sachen geht da alles rein und sagt dann, das hat ja nichts mit der StVO zu tun, der Paragraph 38 und 35, die hebeln ja nur die StVO aus, nicht aber eben dieses Gesetz. Da hat er vollkommen recht, finde ich. Und hat dann noch einige andere Gesetze mit reingebracht, die dann das Trunkenheit am Steuer ist wieder hier eine Straftat und also ab einer gewissen Promillezahl hat ja auch wieder nichts mit der StVO zu tun, deswegen ist das machbar, das stimmt schon, aber und das ist der einzige Punkt, den ich zumindest jetzt erstmal sehe und wir werden natürlich trotzdem nochmal unsere Anwältin Tanja Melzer fragen dazu, damit wir auch wirklich rechtssicher sind, aber das ist erstmal so meine Meinung dazu. Über dem allen steht nochmal ein Paragraph und zwar der rechtfertigende Notstand, Paragraph 34. Wenn ich also der Meinung bin, mit Blaulicht jetzt über einen Bahnübergang zu fahren, ist das schon mal eine Nummer, das zu tun, ist halt immer ein Risiko. Ne?
Ja, natürlich,
ich absolut. Redete ja von dem einen Bahnübergang, den wir bei uns haben in Rostock, Tierfelder Straße.
Ja, genau, zum Beispiel. Da sieht man ja den Zug netterweise.
Da sieht man den Zug, wenn der in der Haltestelle steht, wenn der winkt und blinkt und so, das machen die auch mal.
Ja.
Ne? Dann kann man da mit Blaulicht rüberfahren, dann ist man dazu auch berechtigt, auch wenn eine Bahn, schieß mich tot, Verordnung, Gesetz, das eben verbietet.
Das ist genau, da ist ja der Vorteil, das ist nur ein Gleis.
Genau.
Das heißt, da gibt's nur One-Way quasi und wenn der steht im Haltestellenbereich und sieht und durchwinkt, dann fahre ich da halt auch rüber, logischerweise.
Richtig, aber nichtsdestotrotz appelliere ich immer darauf, Bahnübergänge bitte nicht zu überfahren. Es gibt genügend Videos überall, wo eben so eine Bahn kommt, wo so ein Auto auf dem Gleis stehen bleibt, weil irgendwas gerade in diesem Moment just passiert. Mhm. Und natürlich hast du recht, dass man da auch die Gesetze immer voll beachten muss. Und das finde ich super spannend, dass auch der 38er und 35er nicht alles aushebeln, sondern nur die StVO unter Beachtung Paragraph 1. Der StVO.
Mhm.
Also wirklich, aber ich finde es toll, dass er so eine fette E-Mail geschrieben hat. Also ihr beschäftigt euch wirklich damit und recherchiert auch. So soll es auch weiterhin bleiben, bitte. Danke dafür.
Ja, du hast Urlaub. Also du hast ja jetzt quasi nicht so viel schöne Sachen zu erzählen.
Nee, richtig. Aber ein, zwei Sachen hätte ich schon noch. Ich bin ja Führungskraft geworden jetzt im Laufe der Zeit.
Ja, also sogar meine mir direkt vorgesetzte Führungskraft.
Ich bin Wachleiter, das ist ja was auch relativ Neues. Man kommt ja dadurch auch in Gefilde rein und auch in Wissen, also was einem dann ja mitgegeben wird, was man dann aber auch nicht überall erzählt. Und dann geht es ja auch in Politiken und alles. Auch ganz schlimm, also teilweise. Aber es macht Spaß, weil die Kollegen vertrauen sich einem natürlich auch an. Du musst auch ein bisschen was koordinieren. Solltest auch, musst viel öfter öfter erreichbar sein. Das ist natürlich immer so ein bisschen, ja, da muss man auch, glaube ich, für geeignet sein. Und manchmal muss ich sagen, würde ich am liebsten das Handy auch weglegen und sagen, hey Freunde, versucht's doch mal selbst rauszufinden. Ne? Also manchmal ist man so ein bisschen Mutti für alles, auch als Wachleiter.
Oder? Ja, und das kann ich mir auch vorstellen, wenn du zu gewissen Dingen, die denn doch eher der primitiv ist das falsche Wort, der einfacheren Art sind.
Oh Gott, okay, ja. Entschuldigung. Das hast du jetzt gesagt.
Ja, Entschuldigung. Also, die wirklich einfach zu lösen sind, wo man dich jetzt nicht braucht. Man ist ein Gewohnheitseffekt.
Ja.
Ne? Und wenn ich sage, hey, mein Chef, der kümmert sich um all das, wenn ich ihm das mitteile, macht man das immer und immer wieder.
Genau, ich kenne das von Freunden auch teilweise, die einen anrufen wegen gewisser Sachen. Und manchmal denke ich so, okay, der ruft mich immer wegen irgendwelcher Kleinigkeiten an. Lass ihn doch jetzt mal zappeln. Und dann kommt so nach einer Stunde, zwei Stunden, du hast dich erledigt, habe ich alles hinbekommen. So ist das auf Arbeit übrigens auch. Ja, die werden erfinderisch, dann fangen die plötzlich an, doch mal in irgendwelche Checklisten zu gucken, was ja wichtig ist, oder mal einen Kollegen auf der Wache zu fragen und nicht immer den Wachleiter, der halt einfach auch nicht dafür da ist. Ne? Oder auch mal einen MPGler und sowas. Also das ist ja auch bei Geräten, du, wie ging denn das nochmal und so weiter. Frag doch einfach den Kollegen, vielleicht weiß es der andere auch. Aber super spannend, macht mir schon Spaß. Das Einzige, was nicht Spaß macht, ist Dienstplanung. Ja, bei so vielen Kolleginnen und Kollegen, ich bin froh, dass wir das nicht alleine machen müssen, aber das zu überblicken manchmal, dann Ausfallmanagement noch, was dann noch
das
dazu
ist
kommt,
nicht ohne.
Das sind alles so administrative Sachen und dann muss man sich ja nicht nur mit seiner eigenen Organisation würde sagen, die ist leer. Da muss man sich nicht nur mit seiner eigenen Organisation beschäftigen, sondern eben auch noch mit denen, die mit auf der Wache sind, sprich die Feuerwehr und andere Hilfsorganisationen, die ja auch noch Belange haben, wenn mal was schief läuft. Meistens nicht, wenn mal was gut läuft, dann kriegt man auch mal ein Lob, aber das passiert selten, sondern wirklich viele, viele Belange. Hm. Ja, und ich glaube, das Schwierigste ist, wenn man einen Kollegen kündigen muss.
Ja, ich glaube aber auch diese Kombination jetzt einfach, dass wir mit den Johannitern jetzt einfach wirklich in der Feuerwache mit drin sitzen, mit unseren Rettungsmitteln, wo ja die Geflogenheiten der Feuerwehr vorstehen, was ich total angenehm finde, das macht auch total Spaß.
Ja.
Auch die Einblicke zu erhalten, wie das da so alles abläuft. Aber dann hast du so deinen Rettungsdienstalltag, denkst eigentlich so, müssen wir mal hier für meinen NEF oder für meinen RTW, der hier steht, da muss ich jetzt was Passendes, okay, jetzt muss ich das erstmal über meine Leitung, also über dich oder Rettungsdienstleiter absprechen.
Ja.
Der sagt dann, ja, geh mal zur Feuerwehr. Also das ist manchmal schon eine Zuständigkeitsfrage und die wir als die Normalangestellten gar nicht sofort beantworten können. Also ich verstehe da manchmal schon, wenn dein Telefon leider viel zu oft klingelt.
Ich möchte es ja auch, wenn jemand beispielsweise, also von der anderen Organisation ein Problem mit irgendwas hat, da kannst du nicht den nächsten Kollegen fragen, den du jetzt in Johanniter-Klamotten, im DHK-Klamotten findest. Der hat meistens auch gar keine Ahnung davon. Und der steht dann da, keine Ahnung, und gibt da vielleicht noch eine falsche Antwort. Deswegen ist es super wichtig. Aber was ich auch schön finde, ist auch ein gutes Miteinander. Also man lernt ja auch miteinander. Ne? Die Feuerwehr von uns, wir von der Feuerwehr und eben andere eben auch. Und diese Synchronisierung aller Prozesse, das ist auch nochmal eine Herausforderung. Aber wie gesagt, muss man sich überlegen, wenn man sowas macht, ja, gibt ein Ben mehr Geld, kommt ja auch noch mit hinzu. Nichtsdestotrotz ist der Aufwand wirklich schon etwas größer.
Das wollte ich gerade sagen, also muss man so Kosten nutzen.
Ist so.
Aber was ich halt auch sagen muss, und das auch meine ich auch ohne Schleimen, und jetzt, ich habe es dir noch nicht gesagt, deswegen ist das jetzt neu für dich.
Hör auf, ich werde rot.
Ja.
Neben dem roten Licht hier.
Punkt A, glaube ich, dass du eh dafür gemacht bist, dass du ja auch sehr lange schon in dieser Organisation bist. Und du auch wahrscheinlich den Vorteil hast, dass dich viele Leute kennen.
Ja,
jetzt, okay. Und ich meine gar nicht mal Social Media und so, sondern du machst deinen Mund einfach auf, wenn dir was nicht passt.
Ich kann das auch nicht anders.
Genau. Ja. Und das ist, einigen tritt man damit auf die Füße, die andere wiederum sagt, hey, mit dem kann man einfach mal konstruktiv ins Gespräch kommen, um Verbesserungen zu finden.
Ja,
von daher glaube ich schon, das passt zu dir. Ich glaube auch einfach, dass wir zumindest auf Arbeit nicht immer zwangsläufig einer Meinung sein werden.
Oh, das wird spannend, bestimmt.
Ich bin gespannt. Das wird spannend, aber ich glaube auch einfach, dass ich das für mich super differenzieren kann. Ja,
auf jeden Fall.
Wir reden von Arbeit und wir reden von Privat und das ist ohne Frage. Ja.
Was steht noch in Zukunft so an, bevor wir in die Pause gehen? Wir werden natürlich auf der Florianmesse sein, das ist immer noch Fakt. Ne? Der 10. und 11. Oktober sind wir dann dort zu vertreten, auf der, also hauptsächlich auf dem Johanniterstand, aber eben auch noch mit einer kleinen anderen Überraschung.
Und das wird toll.
Über die wir, glaube ich, noch nicht so reden sollen.
Erstmal noch nicht.
Nee, ich glaube noch nicht. Da kommt noch auf jeden Fall noch was Schönes. Sind wir sehr gespannt. Mit ganz vielen anderen tollen Kolleginnen und Kollegen werden wir da noch was gemeinsam machen. Und ansonsten beim Tag Tag der Deutschen Einheit in Schwerin wird es uns höchstwahrscheinlich auch geben. Ich finde auch, dieser Tag ist ein ganz spannendes Feld, weil es geht ja um Einheit und unser Thema in letzter Zeit ist ja auch die Einheit des Rettungsdienstes in Deutschland. Da kann man durchaus auch mal ein Thema zu senden. Da werden wir euch auf unseren Social Media Kanälen auf jeden Fall auch was berichten von. Mal gucken, ob wir den einen oder anderen Politiker vielleicht auch mal ranbekommen. Und wir haben auch Gäste irgendwann nochmal, oder?
Ja, das haben wir gestern schon mal ganz, ganz viel Brainstorm betrieben. Und was noch passiert ist, und für mich ist das jetzt mal ein Meilenstein in Sachen Rettungsdienst und Sachen Rettungsdienstgesetzgebung, es wird eine Verfassungsbeschwerde geben. Und das ist rein offiziell, das ist schon in den Medien so ein bisschen vertreten. Die Steiger-Stiftung hat offiziell Verfassungsbeschwerde eingelegt gegen das neu erlassene Rettungsdienstgesetz Baden-Württembergs. Es sind verschiedene Dinge, die dort moniert werden, aber im Endeffekt wirklich so, dass im Gegenteil, also Dinge werden nicht verbessert und sie bleiben auch nicht gleich, sondern es wird wirklich dargelegt, hey, es verschlechtert sich hier irgendwas. Mhm. Und Überlebensraten von Patienten, die wirklich ein Problem, also Herz-Kreislauf-Stillstand bzw. schwerer Herzinfarkt, sinken durch das neue Gesetz massiv. Und da wurde jetzt gesagt, nee, komm, das können wir nicht auf uns sitzen lassen als Stiftung und eben als Vorreiter oder Mitreiter für den Rettungsdienst. Wir legen eine Verfassungsbeschwerde ein. Und das ist ein Move, der es in sich hat. Mhm. Weil man beschwert sich quasi am obersten Gericht in Deutschland oder bei der Gesetzgebung, wie auch immer, gegen ein ganzes Bundesland. Und das ist eine Ansage.
Richtig. Wenn das passiert ist und das vielleicht sogar durchgeht, und da gehe ich fest von aus, dann werden wir auch einen Präzedenzfall für viele Sachen haben, die das Ganze voranbringen werden, den Rettungsdienst auch vielleicht ein bisschen einheitlicher zu machen.
Ja.
Da werden wir auf jeden Fall mit dranbleiben, euch immer wieder berichten. Wir werden das auch sporadisch immer mal wieder in den Social Medias betreiben, wollen euch aber nicht die ganze Zeit damit, sondern auch mit unserem Alltag natürlich erfreuen. Nichtsdestotrotz ist Politik nun mal mittlerweile auch, was den Rettungsdienst angeht, immer ein Ding, das wir immer mitbekommen. Und Mike, ein bisschen politisch wird es ja auch immer innerhalb des Rettungsdienstes. Wir haben uns vorhin so ein bisschen drüber aufgeregt. Ich habe erst überlegt, ob wir überhaupt darüber reden. Aber auch uns trifft es ja immer wieder, dass wir mal in der Presse landen und dementsprechend dann natürlich auch eine Berichterstattung kommt, wo dann wieder Kommentare drunter laufen, sobald es um beispielsweise ausländische Bürger geht. In vielen Fällen, sei es Gewaltdelikte, sei es eine Straftat oder sei es einfach nur, dass ein Unfall passiert ist, für den ja oft keiner nicht unbedingt was absichtlich kann. Ne? Aber sobald dann dort berichtet wird, es war ein deutscher Bürger, dann ist dann die Kommentarspalte nicht so, dann sind so Beileidsbekundungen sehr oft dabei. Vielleicht der eine oder andere dumme Kommentar, so von wegen, alte Menschen sollten Führerschein abgeben, bla 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 und so weiter. Wie dumm kann man sein? Ne? Und dann, aber sobald es heißt irgendwie armenisch, was auch immer, geht es ja sofort los mit den Hetzkampagnen, kann man schon fast so nennen. Und da gibt's auch teilweise verfassungsfeindliche Sachen,
richtig,
die man hier wirklich zu lesen bekommt, wo man als Rettungsdienstler am liebsten doch mal drunter kommentieren würde und sagen, hey, so war das gar nicht, oder? Es fällt schwer.
Also ich bin einfach nur zufällig vorhin drauf gestoßen und was mich schon grundsätzlich nervt, und das ist leider öfter so in Deutschland und vor allem seit es soziale Medien gibt, dass Artikel immer sehr reißerisch formuliert werden. Das ist völlig in gewissermaßen okay für dazu, Presse und Co. Man will ja einen Aufreißer haben. Aber wenn die ersten Sätze schon so laufen, Migrantengewalt, düdelüt, hier und das, und dann werden die Beschuldigten bzw. die Opfer auch noch nach ihren Nationen betitelt.
Ja.
So dass man ganz genau weiß, auf was da jetzt kommen wird. Und dann kann man, weil Kommentare kann jeder schreiben und auf einmal steht dann sowas drin, vergasen das Pack, ab in den Flieger und so weiter und so fort. Dann wird sich politisch aufgeregt, danke Merkel, danke Ampelregierung, und denke ich mir so, weiß ich nicht.
Ja.
Also uns als Rettungsdienst, das ist grundsätzlich, Entschuldigung, scheißegal, wo jemand herkommt, ja. Religion, Herkunft, ist mir alles Wurst, Geschlecht, ich helfe jedem.
Ja.
Fertig aus.
Richtig.
Und ich finde das eigentlich so schlimm, dass quasi bewusst und ich, also wirklich bewusst, das muss man auch unterstellen, durch solche Artikel ein Hass geschürt wird gegen Menschengruppen, der einfach nichts zu suchen hat. Und wenn es dann nach mir ging, und ich glaube, da bin ich ja zum Glück nicht der Einzige, muss sowas auch einfach verfolgt werden. Und da muss man auch einfach sagen, als große Online-Plattform sagen, hey, also irgendwann ist auch mal Schluss jetzt hier. Ne? Ja. Also man kann schreiben, es gab dort eine schwere Körperverletzung oder eben durch eine Gruppe organisierte schwere Körperverletzung, was absolut zu bestrafen ist und zu verfolgen ist, in jeder Hinsicht. Ja. Und da darfst du auch aber keine Rolle spielen, wo wer herkommt.
Ja, ja, das wird immer gerne mitgeteilt und ich finde das, genau, es schürt einfach viel zu sehr den Fremdenhass, denn auch viele Menschen, die zu uns kommen, aber auch Deutsche, ne, das ist also vollkommen natürlich. Egal. Ne? Da hast du immer deine schwarzen Schafe dabei und natürlich, die müssen dann auch in Anführungsstrichen aussortiert werden in Form von dahingehend isoliert werden und man sagt dann eben, oder muss dann entscheiden, hat man da noch Platz in einem Land, wo man zu Gast ist oder eben nicht. Ne? Heißt aber nicht immer gleich Ausfuhr, sobald man irgendwie was macht, weil es gibt ja auch gewisse Intentionen, warum Menschen beispielsweise auch mal einen Ladendiebstahl begehen aus Armutsgrenze, also aus Armut und ähnliches. Passiert eben bei Einheimischen ja auch. Nichtsdestotrotz, also so ein Menschenhass, der da teilweise gemacht wird und dann bist du, teilweise bekommt man ja auch so eine Hasstiraden dann direkt vor Ort von Leuten. Dem helfen sie wieder, dem Türken, ja, aber den Deutschen, den lassen sie auf der Straße liegen. Sowas muss die Menschen anhören.
Ja, ich auch.
Also, ne? Also da sind Sachen dabei, denkst du, also du möchtest dich am liebsten aufregen, ich lasse mich gar nicht drauf ein. Ja. Ne? Ich sag mal so, gehen Sie weiter bitte, ja, lassen Sie mich in Ruhe, lassen Sie uns in Ruhe. Da kann ich auch nichts weiter sagen. Am liebsten, manchmal zuckt mir wirklich der Finger und ich würde am liebsten einen Kommentar mit drunter schreiben. Bin ab und zu aber auch mal dabei, dass ich gewisse Sachen melde, wenn sie wirklich verfassungsfeindlich sind. Ne?
Also, ja, richtig.
Auch vor allen Dingen menschenfeindlich.
Richtig.
Noch nicht mal gesetzlich.
Ich meine, das hat sich, glaube ich, jede Hilfsorganisation, die eine Rettung, Klinik und so weiter unterwegs ist, auf die Fahnen geschrieben, kein Platz für.
Genau. Ne? Und was es natürlich schwierig macht, ist natürlich die Sprachbarriere für uns auch. Das tut mir immer so ein bisschen leid. Also ich hätte am liebsten in der Schule noch 5 weitere Sprachen belegt, seit ich im Rettungsdienst arbeite, weil ich gerne diese Sprache immer hätte ein bisschen verstanden, aber auch sprechen wollen, um sich besser zu verständigen. Denn das lässt bestimmt einige Sachen auch immer mal übersehen, wenn man die Person fragt. Und man versucht ja mit einfachsten Sätzen gewisse Sachen rauszufinden und dann in die Klinik zu fahren. Mhm. Und auch dort hast du nicht überall einen Dolmetscher mit dabei. Richtig, ne? Musst du meistens jemanden ranholen dann.
Solange da jemand wirklich orientiert ansprechbar und Co. ist, ich bin mittlerweile ein riesen Fan vom Google-Übersetzer. Der haut hin.
Ja.
Vor allem mit den ganzen Spracheingaben, das wird audiomäßig wieder ausgespuckt, dass die hören können, dass sie gegebenenfalls lesen können. Von daher, ich bin da mittlerweile total überzeugt und ich nutze dieses Gadget auch.
Also es sind super, gibt auch andere hier, Apple-Übersetzer, der das mittlerweile autark macht. Oder den Aid-Helper haben wir zum Beispiel auf den Tablets mit drauf. Also da gibt es ganz viele tolle Sachen. Gibt auch so eine auch Zeichenbücher, also wo du quasi so bildhaft was anzeigen lassen kannst. Also da gibt es viele, viele Sachen. Da sollte man sich auch behelfen und nicht immer gleich die Hände hochreißen als Rettungsdienstler und aufgeben. Man kommt schon auf gewisse Art und Weise dann immer zu seinen Ergebnissen. Manchmal ist es halt einfach schwierig. Aber deswegen heißt es nicht, dass hier ein Mensch schlechter ist oder weniger wert als andere und also das, boah, nee, mir tut das immer ein bisschen weh, wenn ich das in Artikeln lese, also ich kann aber nur an alle Kolleginnen und Kollegen appellieren, lasst euch bitte nicht drauf ein, irgendwelche Einsatzdetails oder ähnliches in Kommentaren zu verfassen, auch wenn ihr dabei wart, auch wenn ihr diese Person kennengelernt habt und die toll findet oder vielleicht auch schlechter findet, als es dargestellt wurde, bitte schreibt da nicht noch was rein, das kann unter Umständen auch eure Karriere kosten, ne? Oder zu einer Abmahnung führen zumindest, wenn das, ja, je nachdem, wie euer Kommentar eben ausfällt.
Woran, oder ich möchte auch einfach daran appellieren, weil ich es gerade eben leidlich erfahren musste. Bitte auch liebe gerade an die Kollegen, Notaufnahme, Rettung und Co., falls ihr mal wirklich in die Verlegenheit kommt, einen Gefängnisinsassen zu behandeln, zu transportieren, wie auch immer, bitte fragt nicht nach, warum er im Gefängnis ist. Ja. Weil wir sind Menschen, wir haben Emotionen, wir haben einen Background, einen persönlichen, einen privaten und je nachdem, was da wirklich Strafbestand ist oder eben der Grund, warum jemand im Gefängnis sitzt, macht das was mit einem. Und das macht leider Gottes auch was insofern mit einem, dass man wirklich drüber nachdenkt, weiß ich nicht, ob ich dem jetzt helfen will. Und das, natürlich helfen wir. Wir helfen so gut es geht. Aber man hat dann trotzdem Dinge im Kopf, die einfach nicht schön sind. Und es gibt ja leider Gottes wirklich Straftaten, die so menschenverachtend, so herabwürdigend sind, die in unserer Gesellschaft absolut nichts zu suchen haben und die auch einfach nicht gesellschaftsfähig sind. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist unser Job, erstmal zu helfen. Und das nach bestem Wissen und Gewissen. Genau. Also fragt bitte nicht, warum die da sind. Einfach, ja, da ist jetzt jemand aus dem Gefängnis, Feuer frei, jetzt machen wir was und dann ist auch gut.
Ist auch sein gutes Recht, egal was er getan hat. Ne?
Genau.
Genau, das ist der Rechtsstaat. Okay, sehr, sehr ernstes Thema am Ende, kurz vor der Pause, aber nichtsdestotrotz umso wichtiger. Wir hören uns gleich wieder, ganz kurze Werbepause und dann soll es gleich weitergehen mit den Verkehrsunfällen.
Jo, das war unsere Pause.
Pause.
Ich habe mir in der Pause nochmal schön unsere Website angeguckt, die neue. Jetzt hatte ich mal ein bisschen Zeit dazu. Das ist schon geil, ne?
Ja.
Es sind noch ein paar Features in der Warteschleife, die kommen. Und vor allem wollen wir es auch schaffen, den Shop zu integrieren. Also das, was ja sonst immer noch separat läuft mit Retterview Merch, wollen wir jetzt irgendwie mit auf die Website integrieren. In der Hoffnung, es klappt.
Genau, da quatschen wir einfach nochmal mit der Firma Alles Dope. Aber
ja.
Bisher könnt ihr es trotzdem auch da bestellen. Ist ja quasi alles in einer Familie. Also da kann man, in einem Gebäude sogar, ne, hier mit dem Studio, die Tassen werden hier direkt neben dem Studio hergestellt, genauso wie die T-Shirts und alles. Also wenn ihr hier auf Shoppen klickt, dann entsteht hier quasi ein neues T-Shirt nur für euch oder ein Pullover oder eine Tasse oder eine Thermoskanne und bald auch Flaschen.
Mhm, ja. Aber soll es, wir wollen jetzt wirklich mal mit unserem Hauptthema weitermachen. Es soll heute um Verkehrsunfälle gehen. Und ja, jetzt mal ne, die Scherze beiseite, wirklich um die Verkehrsunfälle, Auto, Pkw, E-Scooter, Motorrad, Fahrräder, was es eben so alles gibt. Und das Statistische Bundesamt, das führt wirklich in Sachen Verkehrsunfällen wirklich jährlich Statistiken. Und 2023 ist mittlerweile fertig. Und wenn man überlegt, dass allein erfasste Unfälle 2,5 Millionen in einem Jahr.
Ja.
Mal so runterbrechen auf den Tag. Das ist eine ganze Menge, was die Polizei da zu tun hat. Von diesen 2,5 Millionen Unfällen sind knapp 370.000 verletzte Insassen. Auch das runterbrechen auf einen Tag ist echt viel. Und leider gab es auch im vergangenen Jahr 2.839 Verkehrstote.
Ja.
Das wird nicht spezifisch jetzt so Auto, Fahrrad und Co., sondern jeder am Verkehrsteilnehmende wird in dieser Statistik eben erfasst. Und das ist natürlich deutlich zu viel. Das ist sogar ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr.
Mhm. Ja, natürlich. Auch Verkehrsunfälle werden nicht nur eben mit Autos mitgezählt, sondern eben auch mit anderen Fahrzeugen, sprich eben alles, was so motorisiert ist. Ich glaube, sogar auch Fahrräder kommen damit vor. Und natürlich nimmt der Autoverkauf auch immer mehr zu, dementsprechend auch immer mehr Unfälle. Unsere Demografie verändert sich ja auch. Unsere Gesellschaft wird älter. Ich möchte nicht sagen, dass die Alten immer mehr Unfälle bauen, aber es fällt leider auch schon in der Statistik auf, dass auch die Aufmerksamkeit, die Reaktionsgeschwindigkeit eben auch nachlässt im Alter. Da sind wir alle nicht gefeit vor. Aber auch in der Jugend, mit wenig Erfahrung. Und wenn ich mir mal so angucke, wie schwer es ist, teilweise einen Führerschein jetzt genehmigt zu bekommen im Amt, weil die Termine einfach ausgebucht sind, kann man eben davon ausgehen, dass natürlich immer mehr Leute auch einen Führerschein haben wollen, aber eben auch unerfahren im Verkehr unterwegs sind. Ja. Und dementsprechend ist wirklich immer Vorsicht geboten. Auch wenn ihr einen Führerschein habt, heißt das noch nicht, dass ihr erfahrene Autofahrerinnen und Autofahrer seid. Aber auch ohne Führerschein. Auf dem Fahrrad, auf dem E-Scooter, auf dem Motorrad, auf dem Trecker, wie auch immer, heißt es gegenseitige Rücksichtnahme im Verkehr. Und die sollte man auf jeden Fall überall beachten, sonst kommt es eben zu solchen Unfällen und die sind für uns im Rettungsdienst auch nicht schön. Das muss man einfach sagen. So ein richtiger doller Verkehrsunfall, da kann einiges passieren und das gefährdet ja nicht nur eben die Betroffenen, oder?
Nee, das gefährdet auch alle anderen. Ja. Und vor allem, der Verkehr ist ja vielfältig, ne? Und da geht es ja wirklich nicht nur um Autos, sondern es geht um Radfahrer, um Fußgänger. Auch das, Fußgänger sind Verkehrsteilnehmer, das vergessen viele. Und um alle anderen Arten und Weisen der Fortbewegung.
Auch Fußgänger vergessen das gerne mal, dass sie wieder Verkehrsteilnehmer sind. Ja, das stimmt.
Das stimmt. Ja. Man darf auch immer nicht vergessen, dass, wenn ein Unfall passiert ist, gibt es ja trotzdem noch den Verkehr rundherum. Und ganz oft ist es ja dann auch so, dass Unfälle hinter Bergkuppen, hinter Kurven und so weiter passieren. Und es ist noch keine Sicherung, keine Verkehrssicherung entstanden. Und auch da kommt es denn nicht selten zu Folgeunfällen.
Absolut. Deswegen Warndreieck aufstellen, Warnblinkanlage an, LKW sogar die Warnleuchte mitnehmen. Das Warndreieck mindestens 100 Meter auf einer Landstraße, wenn nicht sogar optimal auf der Autobahn 150 Meter. Abzulesen übrigens an den Balken, an den schwarz-weißen. Die sind nämlich im 50 Meter Abstand immer da. Müsst ihr nicht mal Schritte zählen, sondern könnt einfach euch daran orientieren. Und bei Kurven vor die Kurve.
Ja.
Also für euch, von euch aus hinter die Kurve jetzt, quasi vom Unfallort.
Pass auf, jetzt machen wir ein Allgemeinwissen. Pass auf.
Ja.
Autobahn, gibt es ja Notruftelefone. Mhm. An den Barken sind ja immer so eine kleine Pfeile dran, ne? In welche Richtung man gehen soll, um das nächstgelegene Telefon zu erreichen. Mhm. Wenn du jetzt in der Mitte von zwei Notruftelefonen stehst, wie weit gehst du maximal zur nächsten Säule?
1,5 Kilometer, glaube ich. Ich glaube, die sind in 3 Kilometer Abständen.
Sind nur 2 Kilometer.
2 Kilometer,
ja, okay, also gehst du 1 Kilometer maximal. Ja, okay. Aber nicht schlecht.
Ja, ja, ungefähr so. Ne? Nichtsdestotrotz, es werden auch immer mehr Notrufsäulen abgeschalten. Ne?
Das stimmt,
auch
richtig.
Ihr habt übrigens an vielen dieser Barken schon mittlerweile auch die Kilometerzahl oder so eine gewisse Zahlenkombination.
Genau.
Um mitzuteilen, an welcher Stelle ihr seid. Das heißt, ihr könnt zwar auf euer Navi gucken, könnt sagen, hey gut, ich bin hier am nördlichen Breitengrad sowieso. Oder aber ihr guckt einfach mal kurz an der Seite, auch diese Kilometersteine, die existieren tatsächlich noch.
Alle 500 Meter.
Könnt ihr also nachgucken, es ist nicht schwer, da irgendeine Stelle zu finden, um euch zu orientieren, wenn ihr auch mal nicht heimisch seid in dem Gebiet. Ne? Und welche Fahrtrichtung und so
weiter. Genau, Fahrtrichtung ist immer relevant und dann der Kilometer. Und dann kann man das wirklich teilweise punktuell genau orten.
Genau, aber auch AML heutzutage ja mit drin, AML, so ein Ortungssystem quasi, womit dann über das GPS und so weiter und GSM schon geortet werden kann. Verlasst euch nicht drauf, es funktioniert aber schon relativ gut. Triangulation auch noch möglich heutzutage und ganz, ganz neu, damit wir auch am aktuellen Stand sind, die Satellitenortung und der Satellitennotruf, der mittlerweile auch existiert, also auch in Gebieten, wo ihr keinen Notruf machen könntet eventuell, sind übrigens alle Dienstleister verpflichtet zu, dass du trotzdem, auch wenn du bei O2 bist, dann musst du im Vodafone-Netz trotzdem immer noch einen Notruf absetzen können.
Ja.
Das ist tatsächlich verpflichtend. Also könnt ihr das auch machen, aber eben Satellitentelefonie.
Genau. Also ich würde sagen, wir gehen auch wirklich mal so der Reihenfolge nach durch. Also der Unfall ist passiert.
Ja.
Absicherung hast du ganz kurz mal drüber gesprochen. Gehen wir zum Notruf. Da gibt es, ist ja alles vielfältig. Ne? Also wir bleiben jetzt mal wirklich ganz einfach in dem Sinne im Auto. Da gibt es ja schon einige Mittel. Das sind viele, die gerade die moderneren Autos haben eine automatische Notrufalarmierung. Mhm. Das kenne ich auch aus der Leitstelle.
Die E-Calls.
Dass man entweder eine direkte Sprechverbindung zum Fahrer hat und dann mal fragen kann, was so los ist. Einige drücken das auch einfach ohne zu wissen, dass die dann mal direkt im Notruf landen. Mhm. Kann man dann aber schnell klären. Einige Systeme funktionieren so, dass man eine E-Call-Nachricht quasi auf den Leitstellenrechner kriegt. Der sagt dann den genauen Standort, aber da und auch da die letzte Fahrtrichtung. Das machen die eigentlich ganz gut. Und die meisten kriegen es auch in die Anzahl der Insassen festzulegen, anhand eben der Sensorerkennung der Sitze.
Ah ja, okay.
Das ist, und das ist schon mal spannend. Aber wir haben da immer noch keine Sprechverbindung. Mhm. Das heißt, es könnte ein ganz lapidarer Unfall sein und nichts passiert. Trotzdem schicken wir da einmal ganz kurz die Armada hin, weil wenn da sagt 5 Personen drin, dann halt potenziell 5 Verletzte.
Kleiner Auffahrunfall und schon hast du die Feuerwehr neben dir stehen.
Richtig.
Super.
Alternativ gibt es eine schnelle Rückmeldung, dass es eben alles nicht so schlimm ist oder man ruft selber an, wie auch immer. Genau. Ansonsten weiß der Disponent das, was los ist, wenn da mehr als ein Notruf reinkommt.
So.
Und sobald der Notruf angenommen wird, gerade über Mobiltelefon, gibt es ja relativ zeitnah eine Ortung. Und wenn die Punkte alle auf dem Haufen sind, denkst du, okay, da ist wirklich was los.
Was wir nicht vergessen dürfen ist, oder das habe ich vorhin nicht gesagt, wenn ihr dann irgendwann aus dem Auto aussteigen solltet, und das solltet ihr auch machen, bitte, also gerade auf der Autobahn, auf Landstraße, bleibt nicht im Auto.
Ja. Richtig.
Zieht euch bitte eine Warnweste an. Ihr müsst mindestens eine drinne haben, bei gewerblichen Fahrzeugen auch so viel, wie Insassen drinne sind.
Richtig. Ja.
Zieht euch die bitte an, geht möglichst hinter die Leitplanke, wenn es möglich ist und dahinter nicht ein Abgrund ist, da sollte man auch immer drauf achten, gab es schon.
Es gab eben auch wirklich schon, das ist zum Glück schon wieder ein paar Jahre her, einen ganz, ganz, ganz schweren Unfall hier bei uns in der Nähe, wo dann wirklich ein komplett Unbeteiligter getötet wurde.
Ja.
Weil keine Warnweste, es war dunkel, irgendwie auf der Straße rumgelaufen bei nicht gesperrter Autobahn. Und das ist einfach nur mehr als tragisch.
Ja. Genau, es gab nicht nur bei den Verunfallten diesen Fall, dass Leute gefährdet werden, sondern auch bei Rettungskräften. Also auch ein Blaulicht auf dem Dach, gerade am Tag, aber auch in der Nacht, schützt vor Unaufmerksamkeit der Leute nicht. Ja, so weiß ich das nochmal, glaube ich, von der Crew aus Güstrow, die irgendwie auf dem Weg auf der A19 Richtung Rostock waren, dort angehalten haben mit Blaulicht und so weiter. Und ein Kollege bemerkte, dass dann ein anderes Fahrzeug das nicht gesehen hat, dass dann RTW auf dem Standstreifen übrigens stand. Und der voll den RTW touchiert, die sind irgendwie noch mit einer Hechtrolle hinter dem RTW gesprungen, haben sich dadurch gerettet, ne? Aber das heißt so, wenn sie es nicht bemerkt hätten, hätten wir auf jeden Fall die 2 Kollegen nicht mehr so lange bei uns gehabt. Ne?
Ja.
Also
das soll jetzt auch nicht heißen, dass hier jeder Autofahrer unaufmerksam ist.
Nein.
Aber es gibt leider einen, der dann eben eine Katastrophe verursachen kann. Richtig. Und noch schlimmer ist es, wenn dieser eine dann leider zum Beispiel ein LKW-Fahrer ist. 99,9% der LKW-Fahrer machen einen super Job, um Gottes Willen.
Ja, aber auch, sie auch bewegen ist, halt auch viele Tonnen. Ne?
Ja, und dann gibt es ja noch andere Faktoren. Müdigkeit, vielleicht auch wirklich eine Akuterkrankung. Einfach sekundär nach dem Unfall und Flop. Und 40 Tonnen, die will man erstmal aufhalten.
Ja, genau.
Genau, und dann ist so das nächste, die nächste Sache. Dann kommt irgendwann der Rettungsdienst. Und ich habe schon in meinem Rettungsdienstleben sehr viel Hass, würde ich fast sagen, erfahren, wenn ich so das ersteintreffende Rettungsmittel bin. Jetzt nicht von den Patienten, die haben sich gefreut, uns zu sehen, sondern wirklich von den nachfolgenden Autofahrern. Und ich habe mir gerade auf Autobahnen immer geschworen, ich ziehe es nach wie vor durch. Wenn ich, je näher ich der Unfallstelle komme, und ich erkenne sie jetzt so langsam aus einiger Entfernung und ich sehe, okay, da ist ein Auto mitten auf der Fahrbahn, rechts oder links, dann sage ich, ich fange jetzt an, vorsichtig immer links und rechts zu fahren, dass die Autos hinter mir mal gar nichts machen, also vor allem mich nicht mehr überholen. Und wenn ich dann auch noch aus nächster Nähe erkenne, okay, da ist noch jemand im Auto, ich mache diese Autobahn dicht. Gerade wenn es noch auf der Fahrspur ist, weil ich habe da keine Lust drauf. Es ist auch ein bisschen mein Hintern, der da dran hängt, auch der Kollegen und aber auch der Patienten. Und man kriegt da relativ schnell sehr viel Unverständnis. Also auch wirklich mit Sachen, ich nehme dir den Schlüssel weg und fahre dein Auto hier mal weg. Das ist beeindruckend.
Ja, also man muss dazu sagen, solche Manöver immer mit Vorsicht machen.
Natürlich.
Also ich finde das super, dass du das vor allem so vorbereitest mit diesen Schlangenlinien, auch da mal in einer schönen Geschwindigkeit bitte, ja, weil so bei 100 km/h eine Schlangenlinie zu fahren ist ein bisschen doof.
Ich reduziere da richtig ab. Ja,
auf jeden Fall. Und dieses Fahrzeug dann auch möglichst erstmal, wenn es als Blockade dient und da kommt noch kein anderes Fahrzeug, würde ich es auch nicht weiter betreten, dann würde ich auch hinstellen, weg von dem Auto, das ist quasi wie, es ist ja wie so ein Prellbock erstmal, oder?
Genau.
Blaulicht an alles an, was ihr an Licht habt an diesem Fahrzeug, ne? Warnblinklicht, Blaulicht, meinetwegen noch die Arbeitsleuchten und dann ist das erstmal gar nicht so schlecht. Kann man nachher immer noch wegfahren, ne?
Richtig.
Aber ja, die Leute sind natürlich da immer unverständlich. Man muss aber bedenken, auch würde man das jetzt freilassen und die sehen irgendwo eine Lücke, rauschen die da an dir vorbei und fahren die den Hintern weg.
Das und das ist so. Sobald die Polizei irgendwann da ist, ich habe da gar kein Problem damit, wenn die Polizei sagt, hey, guck mal, wir kriegen das doch hier hin, dass wir hier irgendwie über einen Standstreifen durchleiten. Mein Segen. Mhm. Aber dann sind Polizisten da, die haben noch ein paar Kegelchen da, ein bisschen Leuchtzeugs und können den Verkehr in aller Ruhe rumleiten. Das habe ich alles nicht und vor allem dafür fehlt mir auch die Zeit.
Ja, wenn der Verkehr natürlich zum Stehen gekommen ist, ist die Sache ja schon fast safe, ne?
Ja, dann ist gut.
Genau, dann kann man da auch durchaus schon mal wieder ranfahren. Da kommen dann natürlich auch andere Kollegen. Und Rettungsgasse.
Ja, wollte ich gerade drauf eingehen.
Ran, ne?
Ja, wollte ich ran. Und Rettungsgasse, wir reden hier nicht nur von Autobahnen, wir reden auch Rettungsgasse in der Stadt, Bundesstraßen und so weiter und so fort. Ja, das ist manchmal nicht einfach, wenn nur eine Spur pro Fahrtrichtung ist. Ohne Frage. Aber es ist trotzdem mitunter teilweise echt unmöglich durchzukommen. Und die letzten Rettungsgassen, die ich jetzt auf den Autobahnen und auch so erlebt habe, das hat schon halbwegs hingehauen. Aber ich bin jetzt privat doch ab und zu mal, privat gar nicht, Entschuldigung, ich bin jetzt ab und zu mal in Köln gewesen, eben für Aufnahmen und hatte jetzt wirklich auf der letzten Rückfahrt enorm viel Stau. Das lag irgendwie an ganz viel Hochwasser, Straßen unterspült, aber eben auch an ein, zwei Unfällen. Und das ist wirklich beeindruckend. Man hat dreispurige Autobahnen, das Leben könnte so schön sein. Und dann funktionieren Dinge nicht. Und dann kommt auf einmal von hinten so ein kleines Blaulichtauto an, gefolgt von einer Armada an Blaulichtautos. Das waren ganz viele tolle rote Feuerwehrautos. Und auf einmal fangen alle an, irgendwie ganz wild zu manövrieren. Und dann ist wieder für mich, und sorry ganz kurz jetzt an die LKW-Fahrer, ich meine das nicht böse, aber es fällt denn da leider auf, weil ihr verdammt groß seid. Auf einmal kommt irgendein LKW-Fahrer auf die Idee, ich muss mal jetzt nach links ziehen.
Ja.
Also wohlgemerkt von der rechten Spur irgendwie auf die linke Spur, warum auch immer. Ich verstehe es nicht, es tut mir leid. Und merkt dann auf halber Strecke, ich komme nicht mehr weiter und blockiert jetzt alles. Und dann ist es ja auch so, dass der dahinter aufschließt und so weiter und so fort. Ja. Das ist eine Kettenreaktion und dann ist das Ding dicht.
Richtig. Also, man nimmt einfach die rechte Hand, rechter Daumen zeigt nach links, also die erste Spur links fährt immer nach links und alle anderen Spuren fahren nach rechts, möglichst vielleicht auch so drauf. Der Standstreifen trotzdem immer doch ein bisschen frei bleiben lassen, ne? Damit vielleicht auch Pannenautos trotzdem da drauf stehen bleiben. Das ist übrigens keine Rettungsgasse. Der Standstreifen.
Der Standstreifen, ne? Genau.
Also das denken ja immer noch viele. Früher hat man das ja auch gemacht. Da ist man mit dem Standstreifen zum Auto, zum Unfall gefahren. Bitte, das ist kein Parkstreifen übrigens, weil man jetzt mal pullern muss. Ne? Der soll immer noch für Pannen und Notfälle und sowas eben frei bleiben. Aber nichtsdestotrotz, die linke Spur fährt nach links, alle anderen rechten Spuren fahren nach rechts.
Na gut, bitte auch nicht erst, wenn der Verkehr schon steht, sondern
genau,
wenn das alles schon sehr stockig und langsamer wird. Und ja, auch bitte, wenn man jetzt, ich betitel es immer als des Deutschen größte Krankheit, Einfädelung. Das ist immer ein Spektakel, ausnahmslos. Ja. Und dann bilden sich auch manchmal 5, 6, 7 Kilometer lange Staus. Und auch bitte dann, macht einfach eine Rettungsgasse.
Ey, also
auch wenn vielleicht gar kein Unfall ist.
Aber macht über Stau einfach reden, ne?
Ja, Wahnsinn. Und nicht
über einen Verkehrsunfall.
Ja, so, okay. Wir gehen davon aus, die Rettungsgasse klappt wunderbar. Und wir kommen dann irgendwann an. Und lass uns mal ein bisschen von der Autobahn weggehen, sonst beziehen wir uns hier nur auf Autos. Wir bleiben einfach mal in der Stadt. Auch da könnte man ja Rettungsgassen bilden. Und ja, Verkehrsunfälle, wie gesagt, eben mit Fahrrad, Motorrad, Autos, aber auch Fußgänger oder E-Scooter.
Genau.
Und da gibt es immer ganz, ganz, ganz viele Aspekte zu beachten, die wir als Rettungsdienste beobachten müssen, bewerten müssen und dementsprechend auch handeln müssen.
Genau. Als allererstes gilt für alle Rettungskräfte sowie Erste-Hilfe Eigenschutz, Betriebsstoffe, laufen die aus, meldet das mit bitte. Feuerwehr kommt meistens sowieso und meistens in den AAOs dann mit raus, wegen Auslaufen der Betriebsstoffe, wegen Verkehrssicherung und so weiter, sind die gerne auch mal mit dabei oder helfen eben dann auch, wenn ein Fahrzeug zum Beispiel gesichert werden muss oder aufgemacht werden muss, wenn jemand eingeklemmt ist, ist immer mit dabei. Und was für Faktoren haben wir jetzt da? Wir haben ja das Fahrzeug, egal welches, mit einer gewissen Geschwindigkeit. Ja. Wie war die Person darauf gesichert? Na, auf dem E-Scooter gibt es jetzt nicht so viel Sicherung. Da hält man sich halt fest, meistens nach vorne gebeugt, meistens leider ohne Helm.
Ja.
Wir empfehlen immer einen Helm aufzusetzen, auf dem Fahrrad sowie auf dem E-Scooter, so wie als Inline-Skater. Ne, ja, das sollte man machen, Motorradfahrer vor allen Dingen auch.
Dinge, wo ich Gesetzgebung sinnvoll finden würde, eine Helmpflicht für Radfahrer und E-Scooterfahrer. Mhm. Wirklich eine Pflicht.
Fertig. Eine Pflicht. Einfach verpflichtend. Ja. Das ist wird oft nicht gemacht, was ich auch gerne sehe auf den Rollern, immer wenn zwei Leute drauf sind. Das ist übrigens nicht erlaubt.
Gestern
sogar verboten.
Ja, im Dienst gesehen, mehrfach. Ja,
genau, die Geräte sind dafür auch nicht ausgelegt und zweitens, ihr habt keine Standfestigkeit auf den Dingern. Also ich sehe die da immer rumwackeln und bis da was passiert und ich möchte auch behaupten, dass in anderen großen Städten schon einiges passiert ist. Und ja, dann die Geschwindigkeit ist da maßgeblich auch immer für vieles, was drin passiert. Man muss ja bemerken, da ist ein Körper, der ja in einer gewissen Geschwindigkeit ist und ich finde das immer toll, weil wir das im Notfallsanitäter auch immer so gelernt haben mit der Kinetik.
Mit der Kinetik, ja. Bewegung, Klimatik, in der Energie, die sich aber gerne in eine Richtung bewegen.
Genau.
Geht sie auf Null, bleibt die Energie vorhanden, die dann auf Null geht. Also das heißt, diese Energie wirkt auf den Körper ein. Kommt zwei Energien entgegen, wird also die beiden Energien, die entgegenkommen, wird aufsummiert.
Genau.
Das heißt, mal jetzt Worst Case, zwei Autos prallen mit 100 km/h zusammen frontal und bleiben auch so, haben wir ungefähr eine Energie, was eine Übersetzung von 200 km/h ist. Und das ist eine verdammte Menge, wenn Unfälle ab 30 km/h, die auf Stillstand gehen, tödlich enden können.
Ja. Deswegen finde ich das immer super spannend, wenn man im Schockraum sagt, wir hatten jetzt zwei Fahrzeuge, beide in Fahrt. Ja, beide waren nur 30 km/h schnell. Aber sie sind aufeinander, also voreinander geprallt. Mhm. Sprich, wir reden dann doch wieder von summa summarum 60 km/h, die wahrscheinlich auf den Körper gewirkt haben. Und ja, Sicherheitsgurte halten einen sicher, dass man nicht aus der Scheibe fliegt und so weiter. Aber auch diese kinetische Energie geht auf den Gurt, geht dann auf den Körper, aufs Äußere und im letzten Fall auf unsere Organe.
Richtig. Ja. Und man fliegt nach vorne, dann kommt ja, wenn es gut läuft, also ich meine das wirklich, wenn es gut läuft, wenn der Airbag funktioniert, also kommt einem der Airbag entgegengeschossen und je nachdem, wie dicht, und das sehe ich sehr oft, wie dicht Menschen am Lenkrad sitzen.
Oh, krass, ja.
Das macht mir mitunter Angst, weil der Airbag braucht ja auch seinen Platz. Und das drückt ganz schön auf einmal.
Auf jeden Fall.
Und zwischen einigen passt da ja gefühlt nicht mal mehr meine Hand hin.
Deswegen auch einen gewissen Sicherheitsabstand zum Lenkrad. Ne? Man sagt ja auch immer eine Armlänge, also die Handgelenke sollten aufs Lenkrad draufpassen. Dann ist man in einem guten Abstand.
Ne? Also ich verstehe ja den, so, dann kommt man vielleicht nicht an die Pedale und so, ja, da muss man vielleicht sich irgendwas anderes ausdenken. Also ein Airbag tut verdammt weh.
Ja, auf jeden Fall. Aber rettet eben auch Leben.
Richtig.
Nichtsdestotrotz, nehmt das bitte nicht auf die leichte Schulter, gerade wenn ihr in kmh-Bereiche über 30 km/h seid. Autos sind heutzutage schon wirklich sehr sicher, dass ihr mit Airbags ausgestattet seid, dass die A-, B- und C-Säule auch euer Gehäuse gut schützen und weiß ich nicht, da gibt es noch einige tolle Sicherheitsmechanismen am Fahrzeug, weil sie sich bei gewissen Automarken die Zähne in den Gurt nochmal straffer an, damit man nicht so weit nach vorne knallt und so weiter. Nichtsdestotrotz, die Energie bleibt die gleiche.
Die Energie bleibt die gleiche und was man auch immer beachten muss, ist so die mutmaßliche Knautschzone. Also fast alle Autos haben eigentlich eine sehr große Knautschzone, also genau. Motorblock in der Regel, es sei denn, die teuren Autos haben ja auch mal einen Motor hinten drin. Aber nichtsdestotrotz, da ist immer noch so ein bisschen Luft, die erstmal verformt werden muss und bis dann die Energie umgeworfen wird auf den Personenraum. Es gibt aber auch Verkehrsteilnehmer, die haben sehr wenig beziehungsweise gar keine Knautschzone. Mhm. Wenn ich so an Motorradfahrer denke, die haben immer noch ihren Vorderreifen und so ein bisschen Lenkstange, aber selbst das lohnt sich nicht mehr ab einer gewissen Geschwindigkeit. Fahrradfahrer, Fußgänger,
die haben. Und gewisse Automarken, die keine Motorhaube vorne dran haben.
Richtig. Aber gewisse Verkehrsteilnehmer, Fußgänger, Fahrradfahrer und so weiter, die haben keine Knautschzone mehr. Das heißt, auf den prallt die volle Energie ein. Und das muss man beachten. Natürlich, also wir haben ja schon mal irgendwann über so Sichtung, Erstsichtung von den ersten Rettungsmitteln gesprochen. Das können wir jetzt hier erstmal so ein bisschen außen vor lassen. Natürlich schauen wir erstmal sofort, hey, wir haben jetzt unseren Patienten. Da machen wir erstmal eine schnelle Versorgung, eine schnelle STU, schauen, was los ist. Entscheiden uns auch relativ schnell, ob wir eine Voll-Immo vorhaben oder nicht. Ja. Und dann kommt irgendwann der Punkt, auf den wurde ich schon ab und zu angesprochen. Viele Kollegen, mich eingeschlossen, wir gehen dann wirklich, wenn wir kurz mal die Zeit haben, wenn es der Zustand des Patienten erlaubt, gehen wir zum Fahrzeug. Womit auch immer der Unfall passiert ist, und machen Fotos davon. Mhm. Das machen wir nicht, weil wir sensationsgeil sind und super Bock auf Unfallbilder haben, sondern das ist einfach eine Dokumentation. Wir zeigen mal der Klinik, hey, guck mal, das ist hier passiert. Das ist der Unfall. In diesem Auto oder auf diesem Fahrrad, das auf dieses Auto geprallt ist, da ist unser Patient übrigens her. Und auch die Unfallchirurgen, aber auch wir natürlich, versuchen uns daraus ein Bild zu malen. Also wo könnte der Mensch überall aufgeprallt sein? Wie sieht das aus? Wie doll ist das verformt? So der Klassiker ist zum Beispiel in der Windschutzscheibe, also Fahrrad gegen Auto, ist da diese Delle, die wird mutmaßlich vom Kopf sein und so weiter und so fort. Das heißt, es sind Rückschlüsse aus Verletzungsmuster. Wir machen die Fotos nicht, weil wir sensationsgeil sind, sondern weil das wirklich unsere Arbeit dennoch ist.
Wirkt manchmal komisch, ne? Aber sie helfen einfach nur weiter. Deswegen, also wenn ihr natürlich ein Tablet habt mit Fotofunktionen, macht es am besten damit, weil das wirkt dann auch anders.
Genau.
Ansonsten ist es egal, wie das Foto entsteht. Hauptsache, wir haben da erstmal ein Beweismittel. Und irgendwas da. Für alle, die nicht wissen, was eine STU ist, ist die Stelle Traumauntersuchung. Ne? Und die Voll-Immo ist die Vollimmobilisierung. Wahrscheinlich mit Vakuummatratze oder mit einem, keine Ahnung, mit Headblocks und wie heißt es denn, Kombi-Carrier oder einem Spineboard. Ne? Das ist alles möglich. Genau, Stiffneck gehört mit dazu, eventuell auch Schienenmaterial. Also das könnte man darunter verstehen, eine Beckenschlinge gegebenenfalls auch. Das kann da alles erwogen werden. Genau, also nicht, dass ihr erst Fotos macht und euch dann um die Patienten kümmert, es sei denn, ihr seid alleine und müsst erstmal eine Sichtung machen, eine Vorsichtung und dürft noch keinem helfen. Wie gesagt, haben wir schon mal in einer anderen Folge besprochen. Genau, aber wichtig ist eben diese STU und auch das ABC-Schema, ne? Schnell ABC, D, E.
C, ABC in dem Fall sogar.
Genau, C, ABC, also auch kritische Blutung muss man hier wirklich mit betrachten und davon ausgehen. Und nachher dann nochmal im Nachfeld, wenn man im RTW wirklich ist, dann kann man auch in isolierte weitere Behandlung gehen. Je nachdem, wie viele Helfer schon da sind, könnt ihr eben das sowohl am Unfallort machen oder müsst es am Unfallort machen oder eben auch im RTW, muss man eben betrachten. Ne?
Genau.
Also ich bin immer dafür, dass man sich ein großes, ganzes Bild schnellstmöglich vor Ort macht, weil irgendwie muss man sie ja auch auf die Vakuummatratze bringen. Dafür muss man schon wissen, welche Verletzungen haben wir da. Sind die kritisch? Könnte es durch eine Umlagerung zu weiteren Schaden oder sogar zum Tod führen? Mhm. Ne? Ist alles mit dabei. Deswegen, also das jetzt in Detail für jeden einzelnen Einsatz zu besprechen, würde auch den Rahmen sprengen.
Richtig, ja? Richtig.
Nichtsdestotrotz, das sind so die ersten Sachen, die ihr macht. Ne? Und bedenkt bitte auch Sauerstoff immer nochmal mit dazugeben. Wer blutet, braucht auch irgendwann mal Sauerstoff, um die letzten Erythrozyten auch noch zu füllen.
Und Dennis, so ein Phänomen, das ist mir, leider fällt mir das ab und zu auf. Und ich kann mich gerade an so eine E-Mail erinnern. Ich fand die sehr, sehr gut. Ist schon ein bisschen her mittlerweile, wo es um Vollimmobilisation ging. Ich habe es mitunter, wenn ich so als viertes, fünftes, sechstes Rettungsmittel irgendwie mal dazukomme, auch als RTW, und bekomme dann einen Patienten, dann zeigt sich dann so folgendes Bild. Wir sind, jetzt gehen wir mal kurz auf die Autobahn, 4, 5, 6 Beteiligte, Verletzte, Leichtverletzte, und dann kommt man da an und sieht da 5 Leute rumlaufen, und die erkenne ich relativ schnell, dass es Patienten sind, weil alle tragen Stiffneck. Aber laufen halt kreuz und quer über die Autobahn, ja, Handy genial. Am Ohr und Co. Und denke mir so, weiß ich nicht. Also ja, also eine Faustregel ist, das, was dran ist, geht erstmal nicht mehr ab.
Ja.
Aber schlussendlich denke ich mir dann auch, warum? Ja.
Herrlich.
Und es ist oft immer noch so, dass so das erste Mittel, egal, wirklich absolut egal, was passiert ist, Verkehrsunfall, Stiffneck, fertig.
Hm.
Nee.
Ja, das ist... immer schwierig. Lassen wir es einfach sein.
Genau.
Es ist,
ich kann mich an diese Mail erinnern, wo entweder ganz oder gar nicht.
Ja, genau. Es gibt diese schöne Immo-Ampel, die gefällt mir auch. Gib das einfach mal ein. Ich schreibe mir das mal auf, dass wir die vielleicht auch mal mit reinpacken. Diese Immo-Ampel, die ist gar nicht so schlecht, da mal schnell zu gucken, wann man denn eine Vollimmobilisation oder eine Teilimmobilisation erwägen sollte. Immer gar nicht so schlecht. Wichtig ist, wenn ihr Bedenken habt, das Becken könnte instabil sein, macht bitte eine Beckenschlinge drumherum. Ja, und denkt dran, auch die Beine zusammen zu binden,
ja,
damit die Leute nicht mehr weglaufen. Nein, aber das ist wichtig wirklich dafür. Ja, und holt einmal die Vakuummatratze zu viel raus als zu wenig. Na, viele natürlich sind immer so, oh, müssen wir immer rausnehmen, das ist alles so aufwendig. Nein, hey Leute, ihr seid im Rettungsdienst, das ist euer Job. Klar. Genau.
Und dann kenne ich es auch, bleiben wir kurz bei der Vakuummatratze. Genau, man macht das eben so. Und jetzt gibt es ganz oft ja gerade im Schockraum, kommt auf einmal die Ansage, Vakuummatratze ab.
Ja.
Obwohl man ein Vollbild einer wirklich potenziell schweren Extremitätenfrakturen, ja, vielleicht auch sogar das Becken oder Thorax und so weiter, und dann Vakuummatratze ab. Es gab wirklich früher, als ich da ganz frisch war, dachte ich, seid ihr ja nicht doof? Ich hab die doch hier mit Mühe und Not angebaut. Gib mir eine neue. What? Nee, und jetzt erst wirklich vor zwei, drei Jahren hat sich mein Unfallchirurg erbarmt. Der hat meinen Blick, glaube ich, auch gesehen, weil ich wieder so genervt war. Und vielleicht habe ich auch irgendwas gesagt, ehrlich, warum mache ich das hier eigentlich, wenn das hier wieder abgeht? Nee, der hat das wirklich super gut und plausibel erklärt. Es geht jetzt auch einfach darum, diese Vakuummatratze dient zum Schutz weiterer Verletzungen beim Transport.
Beim Transport, genau,
richtig. Und das ist dieser ganz entscheidende Fakt.
Ja.
Da drinnen wird der Patient eh nicht großartig rumgewürfelt und netterweise sind die Wege in den Kliniken in der Regel auch eben.
Genau.
Dass man da nicht durchgeschaukelt wird. Dazu kommt, dass, wenn es um eine schnelle Bildgebung, CT, MRT, wie auch immer, dann wird es langsam eng mit der Vakuummatratze.
Genau.
Und das fand ich einfach so schön, das Gespräch, weil ich habe auch lange drüber nachgedacht. Ich habe es aber auch blöderweise nie hinterfragt, warum das so ist.
Es ist total toll, die Hersteller sagen ja auch immer, ja, die sind Röntgendurchlässig, das sind sie alle, aber auch da beim Röntgen habe ich nachgedacht, du hast immer noch so einen kleinen Schleier drauf.
Genau.
Und der stört gegebenenfalls auch mal bei der Bildgebung. Das ist einfach so, da muss man sich keine Gedanken machen. Kontrollierte Bedingungen,
ja.
Ne? Patienten dann meistens ja auch kooperationsfähig, wenn sie gar nicht kooperativ sind, da muss man halt überlegen, macht man hier etwas Medikamentöses dabei oder behält man erstmal die Vakuummatratze lang dran, aber wenn nicht, dann muss man halt medikamentös versuchen, die Leute zu ihrem eigenen Schutz ruhig zu stellen. Ne?
Richtig, und so oder so müssen die Leute ja irgendwann mal raus, weil es kann ja auch mal sein, dass aufgrund der Verletzungsschwere jetzt mal eine schnelle OP erfolgen muss.
Genau.
Und das wird dann halt echt schwer mit einer Vakuummatratze.
Ja. Der sogenannte N3-Patient habe ich jetzt gelernt. N3 sind ja die sofort auf den nächsten OP-Tisch müssen,
ja,
in einer gewissen Klinik. Spannend, also was es da noch für Kategorisierung gibt. Bevor wir gleich zum Ende kommen, weil wir sind schon wieder bei über einer Stunde, wir sind mittendrin,
ja, aber
ich finde es schon gut. Vielleicht noch so ein, zwei Verletzungsmuster, die einem so geläufig sind aus Verkehrsunfällen. Bei mir ist auf jeden Fall, worauf ich immer achte, ist auch, tut der Nacken weh, gibt es Nackensteifigkeit, ja, Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, Erbrechen.
Genau.
Sind für mich so Kennzeichen für
Kopfkriterien.
Kopfkriterien, genau. Also SHT, Schädel-Hirntrauma, so eine Sachen, HWS, also Halswirbelsäulen, Trauma möglicherweise. Da bitte immer aufpassen und umsichtig sein. Genau.
So Klassiker sind ja Fahrradfahrer oder Roller- oder E-Scooter-Fahrer sind ja immer die
Motorradfahrer.
Motorradfahrer würde ich nochmal anders, die stürzen oft noch anders. Hm. Es sei denn, es gibt auch ein Frontal und die fliegen ab, aber dann haben die auch ganz andere Probleme. Ja. Nämlich jetzt um das Hinfallen an sich. Da ist ja dann wirklich bei denen so das Klassische, irgendwie versuche ich mal mit den Armen mich abzustützen. Aber durch Geschwindigkeit und Energie und je nachdem auch ein bisschen Eigengewicht, haben wir dann ganz oft eben einfach Unterarmfrakturen.
Ja.
Beziehungsweise Schulterverletzungen, weil viele gucken dann, fallen auf die Schulter. Beim Motorradfahren ist es ja dann auch nochmal oft so, wenn sie fallen einfach auf die Seite oder ausrutschen oder über die Seite sliden, haben wir ganz oft Bein- beziehungsweise Oberschenkel- und Beckenprobleme, ne, weil das Gewicht des Motorrads einfach noch mitkommt und das Motorrad geht da erstmal nicht so schnell weg. Ne, das bleibt drauf liegen und dann schlittert man leider noch eine Zeit lang. Genau, das meine ich mal. Einfach immer überlegen, wie ist das hier gerade passiert? Was kann kaputt sein?
Ja.
Und wir haben es, glaube ich, vorhin schon kurz gesagt, Helmpflicht, ich bin dafür. So ein Helm rettet verdammt nochmal Leben. Und zwar nicht ohne. Also ich setze den Vergleich und das war bei einem Unfall, zwei Fahrradfahrer wurden aufgeraucht, weil sie beide über die Ampel sind, der Autofahrer hat es nicht gesehen, der ohne Helm ist verstorben an einer schweren Kopfverletzung. Der mit Helm hat es mit diversen anderen Verletzungen, aber eben ohne Kopfverletzung sehr, sehr gut überstanden. Und ich habe von beiden den Kopfabdruck in der Windschutzscheibe gesehen.
Genau. Weil also die Windschutzscheibe, probiert es bitte nicht zu Hause aus, aber die mit dem Kopf kaputt zu machen, da bedarf schon sehr viel Energie.
Und das ist einfach nur hochdramatisch und hochtragisch, weil ich sage jetzt auch nicht, selber schuld, du hast keinen Helm getragen. Nein, das mache ich nicht. Auch da ist ein Familienmitglied. Auch da ist ganz viel Trauer im Hintergrund und das tut mir selber dann alles auch leid.
Innere Verletzung, Milzruptur, sowohl primäre als auch sekundäre. Ich weiß gar nicht, ob eine Erstphase oder Zweiphase, wie sie auch immer bezeichnet wird. Ne? Also das einerseits
zweizeitige
Milzruptur. Die erste Ruptur ist quasi so, die Milz reißt sofort und blutet ein. Man würde sofort auch Symptome sehen. Die zweite ist, sie blutet in die Milzkapsel ein und wenn die Kapsel irgendwann voll ist, reißt diese Kapsel und dann hast du eine massive, schnelle Blutung, die kann auch noch ein paar Stunden danach passieren, also dementsprechend auch hier immer Vorsicht geboten. Deswegen kann ich jedem wirklich ab einem gewissen Unfallmuster auch einfach sagen, geht in die Klinik, lasst euch sonografieren, lasst da einmal drauf gucken, dass in den Organen alles richtig ist.
Das habe ich wirklich schon erlebt, ne? Und das wäre mir wirklich auch beinahe zum Verhängnis geworden, dass wir einen Unfall mit zwei Autos waren es. Es war einer, der war eingeklemmt mit den Beinen und der andere war draußen. Und dem ging es augenscheinlich wirklich gut. Ja. Und du hattest es ja im Intro, glaube ich, heute schon erwähnt, so mit Adrenalin und Lüt. Wir waren erstes Mittel, sagt, komm, setz dich da hin, wir kümmern uns gleich, wir müssen erstmal uns um den fast bewusstlosen im Auto erstmal kümmern, als wir mit der Schnellsichtung durch waren. Und dann kamen irgendwann die weiteren Rettungsmittel und der denn da saß, der war, alles gut, mir geht's blendend. Also ja, die Kollegen haben den auch überredet, nee, sie kommen mal schön mit hier. Mhm. Und wir sind zeitgleich in der Klinik angekommen und die haben auf ihn rumgedrückt.
Ja, ne, das kann.
Und der hatte eine massive, eine zweizeitige Milzruptur, die ist einfach später wirklich dann komplett geplatzt und der hat massive innere Blutung. Der hat's überlebt, weil der Arzt, auch der Notarzt, sofort geschaltet hat, was das hier gerade sein kann. Auch die Reha hat nicht lange gedauert, aber als die Tür aufging, und auch das Fast-Sono ist quasi eine schnell sonografische Untersuchung im Schockraum, hat dann gezeigt, dass da ganz, ganz viel Blut im Bauch ist und der ist sofort auf den Tisch, wurde gerettet, hat überlebt. Aber das meine ich, der erste Eindruck ist oft gar nicht mal so richtig.
Richtig. Das ist auch der einzige Grund, wo ich mal sage, bei so einem Unfall, legt eine Flexhülle, auch wenn ihr jetzt noch keine therapeutische Notwendigkeit habt. Ich auch gehabt, einen Autofahrer mit 200 km/h. Mit 200 und der ist das Tacho stehen geblieben, ne, ist da rausgejuckelt. Ich glaube 160.
Ich erinnere mich an die Geschichte. Ich war selbst dabei.
Ja, genau. Der steht neben mir. Also da war da alle Alarmglocken haben geläutet. Ich so, du stehst nicht mehr lang. Und irgendwann sagt er auch, mir wird schwindelig. Und ich so, oh Gott, hoffentlich kommt hier bald jemand, ne, weil ich war ja als Ersthelfer da. Mhm. Und da denkst du auch so, also hier muss jetzt schnellstmöglichen Zugang rein, egal was er hat. Ne? Großlumig, das sah der Notarzt auch so, dass wir auf beiden Seiten dann angefangen haben zu stochen und dann auch natürlich orangene Flexhülle und größer bitte, alles rein. Genau, für den Fall, dass da eine weitere Ruptur passiert. Ne? Auch übrigens auch durch Sicherheitsgurte kann das passieren. Heißt aber nicht, dass ich den Sicherheitsgurt weglassen soll. Ich habe so ein paar Freunde, die sagten, ja, lass ich immer weg, weil ein Kumpel, der hat mal gesagt bekommen, hätte den Sicherheitsgurt angehabt, dann wäre er verstorben. Also wer auch immer euch das empfiehlt,
der lügt.
Dem schlagt er einfach kurz mal hingegen hinter Kopf. Da muss eine Windung wieder mal angeschaltet werden, ganz ehrlich.
Das stimmt. Und wir könnten jetzt das Ganze noch Traumakurs, Traumamanagement, da gibt es, also ich finde dieses Thema so unfassbar spannend. Ganz getreu dem Motto, treat first, what kills first.
Richtig.
Und diesem Motto muss man immer nachgehen. Und deswegen ist jede Traumabehandlung immer unterschiedlich, individuell. Es ist mein Gesamtpaket. So, wow, das war mal wieder lang.
Finde ich auch, aber umso ausführlicher und spannender. Ja. Man könnte dir noch viel, viel zu viel erzählen. Ich finde das immer wieder toll, weil den Satz hörst du jedes Mal im Traumamanagement-Kurs oder ähnliches. Mhm. Na, also behandle das zuerst, was dich am ersten tötet.
Ey, genau. Du gehst hier so straight durch heute, diese Folge und jetzt hast du, aber du hast Urlaub. Es sei dir verziehen.
Ich gehe jetzt in Urlaub.
Ja.
Nichtsdestotrotz werden natürlich die Folgen rauskommen. Sorry für die letzte Folge. Aber es war nochmal eine harte Woche, auch als Wachleiter.
Total. Genau. In diesem Sinne. Habt ganz tolle Tage. Genießt noch so jetzt den beginnenden Spätsommer. Und ach so, ganz, ganz, ganz schnell, bevor wir aufhören, auch hier nochmal ein riesen Dankeschön an euch für diese ganzen Glückwünsche zum Geburtstag. Ja, ich bin jetzt anscheinend auch offiziell alt.
Kleiner alter Sack.
Ja, bei dir dauert es nicht mehr lange, bis du wieder älter bist. Das beruhigt mich. Nee, danke nochmal und danke immer für euren Support, für euer Zuhören, für eure Feedbacks. Es macht unfassbar viel Spaß.
Ja, in diesem Sinne, passt auf euch auf. Vielleicht geht ihr im Verkehr ein bisschen vorsichtiger miteinander um. Also bis denn. Ciao.
Bis bald.
Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammys Blind.